Es ist der 26. März 2015. An dem Tag berichten alle Medien von einem schrecklichen Ereignis. Weil einer im Leben gescheitert ist, sind 149 Menschen in den Tod geflogen worden. Eine Schulklasse aus Haltern war dabei. Schrecklich für Eltern, die wir es gehört haben, gelesen haben, die Bilder gesehen haben. Der Absturz der Germanwings Fluges 4U9525 hatte keinen technischen, sondern eine menschliche Ursache. Jemand hat einen Ausweg genommen, ist in eine Sackgasse gekommen und hat den Selbstmord gewählt und andere mitgerissen. Wäre doch besser an dem Tag zu Hause geblieben, hätte Hilfe gesucht, dann wäre dieses schreckliche Leid allen erspart geblieben. Die Älteren können uns noch gut erinnern. 1988, Luftfahrtschau von Rammstein. Dort sind 70 Menschen umgekommen, als Düsenflugzeuge aneinander geprallt sind und in die Zuschauermenge gerast sind. Bei der Traueransprache sagte der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel, kann man jetzt noch an Gott glauben? Nach diesem schrecklichen Ereignis, kann man jetzt noch an Gott glauben? Und nach einigen Zögern gab er folgende Antwort. Wenn wir jetzt nicht an Gott glauben, dann endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Wenn wir jetzt nicht an Gott glauben, dann endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Du hast eben für Grenzen gebetet, ja. Grenzen, die auf einer Seite gut tun, wo wir einfach sagen und anerkennen, das können wir halt nicht. Aber es gibt auch Grenzen, die haben wir den Eindruck, sie wirken uns. Wie so ein Ereignis, wie wird man damit fertig, wenn man jemand verloren hat? Man kommt an die Grenzen der psychischen und physischen Kraft. Hoffnung darf in unserem Leben nicht einfach im Kühlschrank stehen und konserviert werden und bei Bedarf nur rausgeholt werden. Hoffnung muss immer präsent sein, denn Christus ist unsere Hoffnung. Und wer diese Hoffnung hat, kann auch trotz Tragödien und Leid wieder aufstehen. Es geht mir gar nicht heute um Hoffnung zu reden, sondern dass jemand gescheitert ist. Jemand ist gescheitert. Wie gehen wir mit Menschen um, die scheitern? Menschen, die Schiffbruch erlitten haben, einen Fehler gemacht haben. Die Ehe ist auseinandergegangen. Ganz verschiedene Sachen kommen uns vielleicht in den Sinn, wenn wir von Scheitern sprechen. Für die Betroffenen selbst ist das eine Tragödie. Aber was bedeutet das für die Gemeinde? Was ist, wenn jemand unter uns scheitert? Wie gehen wir damit um? Darf man scheitern? Dürfen unter uns Menschen scheitern? Ist es nicht grundsätzlich verboten zu scheitern? Der CDF-Moderator Peter Hane gab mal im Google, wollte die Frage eingeben, wie wird man mit Scheitern fertig? Und er gab ein, wie wird man? Und dann kommen ja direkt schon Möglichkeiten. Was meint ihr kam als erstes? Wie wird man reich? Habt recht. Wie wird man reich? Ganz interessant. Das war also die meistgestellte Frage, wenn man eingibt, wie wird man reich? Darüber machen sich die Leute Gedanken. Aber nicht über die Frage, wie werde ich mit Scheitern fertig? Wie kriege ich Antworten auf meine Sinnfragen oder sonst dergleichen? Wie wird man fertig mit Scheitern bei Beziehungen, die kaputt gehen, mit Liebeskummer, Firmenpleiten und vieles mehr? Diese Fragen wurden nicht so arg viel gestellt. Überall erhält man im Internet, in den Büchern Ratschläge, wie man erfolgreich wird. Und viele Beispiele liest man dann davon auch in den Büchern. Aber wie man mit Scheitern, Versagen und Niederlagen einhergeht, da finden wir nicht viel. Ich weiß, jemand arbeitet für eine Organisation, kennt ihr das, Choose Plus, dieses Ernährungsergänzungszeug, was auch die Ärzte dankenderweise immer jemanden andrehen, die damit zu tun haben, kann man wahnsinnig viel Geld machen. Und auf diesen Konferenzen, wo diese Vertreter alle von Choose Plus kommen, dann werden immer solche Erfolgsheroes vorne hingestellt, von Hausfrau zur Millionärin oder so. Und die erzählen ihre Erfolgsgeschichte. Aber wenn man weiß, dass 90% der Zuhörer alle gescheitert sind und kein Geld damit verdienen, dann stimmt das ja nicht. Ja, aber dann wird so eine Person glorifiziert, und gesagt, du kannst das auch schaffen. Aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Dürfen in unserer Gemeinde Menschen Fehler begehen und scheitern? Dürfen Menschen in unseren Gemeinden scheitern und bekommen auch Hilfe? Sind wir nicht darauf getrimmt, super fromm zu sein und Fehler dürfen nicht vorkommen? Oder man würde dann sagen zu demjenigen, der gescheitert ist, der hätte ein bisschen mehr Glauben mitbringen sollen? Ist Toleranz gegenüber Versagern zu üben in unseren Reihen sehr stark? Jetzt würde man natürlich sagen, als Christen der Nächstenliebe, ja klar, wir würden jeden tragen und verzeihen. Aber wenn man weiß, dass in einer Statistik, die weltweit geführt worden ist, zu dem Thema Toleranz für Fehler, wie viel Toleranz bringt jedes Land mit? Von 61 Ländern, an welcher Stelle sind wir Deutschen gelandet? Was meint ihr? Ich höre, ich kann sonst nicht weitermachen. 25, 45, 50, ja, was heißt so? Ihr macht das da hinten. An vorletzter Stelle, 60. An 60. Stelle ist Deutschland gelandet. Kommt nicht drauf, wer als letzter Stelle gelandet ist. Das ist nämlich Singapur. Wer hätte das gedacht? Ja. Also die Intoleranz unter uns gegenüber Menschen, die Fehler machen, ist gigantisch. Und machen wir uns nichts vor, ist sie nicht auch in unseren Gemeinden drin enthalten? Weil wir sind ja so geprägt durch unsere Gesellschaft. Mein Predigtthema lautet heute Umgang mit Scheitern. Was heißt das für uns als Gemeinde? Wie gehen wir damit um? Es gibt eine geniale Bibelstelle, die ich jetzt lesen möchte. Galater 6, 1 bis 5. Das ist eine Gebrauchsanleitung, wie wir mit Menschen umgehen, die gescheitert sind, die einen Fehler begangen haben. In diesem Text ist davon die Rede, dass ein Christ einer Versuchung erlegen ist und eine Sünde begangen hat. Und dann wird hier gesagt, wie gehen wir jetzt mit diesem Menschen um, der auch daran zerbrochen ist, darüber Leid trägt, dass wir ihm wieder aufhelfen. Da heißt es jetzt in Galater 6. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm von Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Diese Gebrauchsanleitung hat jetzt Paulus hier geschrieben im Galaterbrief für jemanden, der eine Sünde begangen hat. Aber man kann es auch, das ist ja eigentlich nur ein Beispiel, man kann auch andere Arten von Scheitern da hineinpacken. Und wo man jemanden, wo als Gemeinde wir eine Gebrauchsanleitung bekommen, wie man solchen Menschen aufhilft. Stellen sich somit 5 Fragen aus diesem Text. Wem soll man helfen? Welche Einstellung soll ich haben? Was soll gemacht werden? Wer soll helfen und warum soll man helfen? Das ist eigentlich schön strukturiert, was dieser Bibeltext mir uns vorgibt. Und so arbeiten wir das mal ab. Diese 5 W-Fragen. Wem soll man helfen? Ich lese mal nochmal den ersten Vers. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm von Nachsicht wieder zurechthelfen. Ja, es ist dem ist zu helfen, der einen Fehltritt sich geleistet hat. Hier steht im Griechischen Parapatoma, das heißt Verfehlung, Übertretung, danebenfallen. Das Wort wird dafür verwendet, auch für, wenn man eine Sünde begangen hat. Egal wie man gescheitert ist. Nun sitzt da das Häuflein elend und weiß vielleicht nicht mehr weiter. Was tun? Wer kann sich noch von uns vielleicht, wenn er das gesehen hat im Fernsehen, an das DFB-Halbfinale erinnern am 28. April, FC Bayern gegen Dortmund? Das Spiel brachte ein Unentschieden mit sich, es ging in die Verlängerung. Es blieb bei dem Spielstand und dann gab es dieses berühmt-berüchtigte Elfmeterschießen. Wer hat das gesehen? Ein Mann, eine Frau. War es ihr Jungs da hinten nicht? Echt nicht? Okay, da muss ich ja ganz lang ausholen jetzt. Also in dem Elfmeterschießen. Aber ihr wisst, worum es geht. Philipp Lahm läuft an, rutscht aus beim Elfmeterschießen, trifft den Ball unglücklich und der Ball jagt über ein Tor. Dann kommt Alonso dann danach und er macht das Gleiche. Rutscht aus, trifft den Ball und der Ball fliegt über das Tor. Ja, die Dortmunder haben natürlich gelacht und alle FC Bayern Hasser auch. Und somit mit diesen zwei Fehlschüssen hat Bayern verloren und Dortmund kam ins Finale. Man war doch erstaunt, oder es war schön zu sehen, wie die Reaktion der Mannschaft von FC Bayern war. Sie kamen zu den beiden, tätschelten sie, umarmten sie und manch einer sagte was oder einfach kamen sie mit der Umarmung zum Ausdruck. Wir scheitern gemeinsam, wir stehen zu dir, ist nicht schlimm. Auch der Trainer kam und hat das Gleiche getan. Man hat sie getröstet. Man weiß, mit Philipp Lahm und Alonso hatten wir in der Vergangenheit Erfolg. Wir werden auch zukünftig mit ihnen Erfolg haben. Aber Scheitern gehört zum Leben. Scheitern gehört zum Fußballspielen. Wir verlieren und wir gewinnen. Und jetzt wart ihr halt die Dorftrottel, wegen warum wir verloren haben. Aber nächstes Mal seid ihr die Heroes, warum wir gewinnen. Wem soll man in unseren Reihen helfen? Allen, die gescheitert sind, die im Leben ausgerutscht sind, kann man sagen. Denen sollen wir helfen, denn wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Allen sollen wir helfen. Stellen wir uns die zweite Frage. Welche Einstellung soll ich haben, der Hilfe leistet? Ich lese nochmal die Stellen dazu. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Gottesgeist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Das heißt hier, dass jeder auf sich Acht geben soll, der Hilfe leistet. Im Griechischen steht hier Skorpio und meint, wie ein Spion soll ich auf mich achten? Und wir achten auf die anderen, aber doch nicht auf mich. Nein, auf mich soll ich achten. Warum? Wir bringen alle die Fehlerhaftigkeit mit. Wir bringen alle die sündige Wurzeln mit. Wir sind programmiert auf Scheitern. Und damit wir nicht scheitern, sollen wir auf uns Acht geben. Dinge vermeiden, die uns zum Scheitern führen. Das ist ganz wichtig, auf sich selbst zu achten. Und wenn wir scheitern, wisst ihr was? Dann hoffen wir, dass nicht wie bei FC Bayern und Dortmund 75.000 Zuschauer zugucken im Stadion. Das ist peinlich. Scheitern vor den Augen anderer. Müssen wir nicht alle eigentlich wie Paulus bekennen, der im Römer Kapitel 7, Vers 18 sagt, in mir wohnt nichts. Wie geht's weiter? In mir wohnt nichts Gutes. Wer hat's gewusst? In mir wohnt nichts Gutes. Das sagt Paulus, unser Hero, unser Heidenmissionar. In mir wohnt nichts Gutes. Und dann heißt es weiter, und dann sagt er, ich tue immer nur das Böse, was ich nicht will, und das Gute schaffe ich nicht, und so weiter. Er kämpft und ringt und identifiziert sich mit uns, und wir können gut uns mit ihm identifizieren, weil so sieht oft unser Leben aus. Wir nehmen uns was vor und scheitern. Wir erreichen Ziele nicht, oder wir versagen an der Versuchung. Letztendlich müssen wir eins festhalten. Ich bin nicht besser als der, der gescheitert jetzt ist. Denn morgen scheitere ich. Heute bin ich gescheitert, aber morgen kann ich es sein. Wisst ihr, in meinem Leben habe ich mir zweimal den Tod gewünscht. Weil ich auch gescheitert bin. Einmal krankheitsbedingt hatte ich eine Vergiftung. Die war so heftig, die hat mich ins Bett getrieben. Ich war so platt, dass ich sagte, lieber Gott, ich hätte nichts dagegen, wenn du mich jetzt wegnimmst. Ich war so kraftlos, dass ich noch nicht mal meinen Arm heben konnte. Ich hatte keine Power mehr. Und beim zweiten Mal war es so, weil ich über ein ganzes Jahr gemobbt worden bin an meiner Arbeitsstelle. Das sagst du, das hältst du nicht mehr aus. Heute bin ich gescheitert und morgen der andere. Meine Einstellung muss dabei sein, wenn ich jemandem helfe, ich bin nicht besser als der andere. So heißt es ja auch hier, keiner soll sich einbilden, etwas Besonderes zu sein. In 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wer meint, immer nur stark zu sein, mir passiert es nie, nur den anderen passiert das. Oh, passt mal auf, dass du nicht an deiner Arroganz fällst, fehlerlos zu sein. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand mal unter uns folgende Aussage machen muss, die David, König David getroffen hat, die wir in 2. Samuel 24, 14 lesen. Er sagte mal, als er diesen Zuspruch und die Hilfe der Menschen nicht bekam, mir ist der Angst, doch lasst uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Schrecklich, wenn ein Mensch oder einer, der zu unserem Team gehört, so einen schrecklichen Satz sagen muss. Keiner hilft mir. Ich fühle mich hoffnungslos in meiner Gemeinde. Keiner hilft mir auch. In unserer Gemeinde, würde ich mal sagen, brauchen wir die Kultur der zweiten Chance. Wenn ich an meine Jugendzeit denke, boah, was ging da die Post ab in meiner Gemeinde damals, wo man so gnadenlos mit Versagern umgegangen ist. Menschen, die an der Sünde gescheitert sind. Vor allem werden immer die sexuellen Sünden hochsterilisiert als das Übel der übelsten Art, was man machen kann. Und der Mensch total vergessen. Und so als junger Mensch, ich mit 18 Jahren, kriege das mit bei den Gemeindestunden und so weiter. Und ich sage mir, wenn so Gottes Liebe zum Ausdruck der Leute kommt, weiß ich nicht, ob ich lange hier bleiben will. Das habe ich ganz schnell gecheckt als junger Mensch. Wir brauchen die Kultur der zweiten Chance. So muss die dritte Frage. Was soll gemacht werden? Wenn ich also jemandem helfen möchte, ich nehme mir das vor, was soll gemacht werden? Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm von Nachsicht wieder zurechthelfen. Wie soll die Hilfe bei gescheiterten Menschen aussehen? Interessant ist auch hier das Wort helfen mal sich anzuschauen. Im Griechischen steht hier katatio. Es ist ein medizinischer Begriff. Der eine oder andere hat vielleicht mal Knochen gebrochen gehabt von euch. Und manchmal ist es so, dass der Knochen nicht an seiner Stelle ist, der gebrochen ist. Und dann geht der Arzt hin und renkt ihn wieder an seinen Platz ein. Oder jemand kennt das vielleicht, dass er ein Gelenk ausgekugelt hat, der Schulter meistens, ja. Da muss der Arzt auch mit ein paar Griffen hingehen und das Gelenk wieder einrenken. Das ist eigentlich hier gemeint. Wir renken diese Person, die gescheitert ist, wieder in unseren Reihen ein. Für den Moment, wo man Gewalt anwenden muss, um das zurechtzubringen, ist das sehr, sehr schmerzhaft. Manchmal betäubt man auch dann diese Stelle, wenn man einen Knochen einrenken muss. Kann man natürlich schlecht machen bei einem Menschen, der gescheitert ist. Aber für einen Moment tut es richtig feste weh. Aber dann ist er wieder in seinem Platz. Ich habe das mal so ähnlicherweise mal erfahren können, was das heißt, wenn ein Körperteil nicht mehr funktioniert. Vor 2 Jahren bin ich mit dem Motorrad gefahren und bin dann in einer Rechtskurve auf verschmutzter Fahrbahn bei 70, 80 Stundenkilometer weggerutscht. Und so volle Kanne auf die rechte Seite gefallen, auf meine Schulter. Das Motorrad flog dann in die Leitplanken rein und so flitzte ich auf dem Hosenboden über den Asphalt und sprang dann auf danach und dann ging mit meiner Schulter nichts mehr, weil ich darauf mit dem ganzen Gewicht gefallen bin. Dann bin ich auch kurz darauf ins Krankenhaus gefahren und dann hat man die Schulter geröntgt, es war nichts kaputt, es war unheimlich stark geprellt und so hat man mir den Arm bandagiert. An den Körper bandagiert. Und so konnte ich mit dem rechten Arm nichts mehr machen. Oh, dachte ich, das passt jetzt. In 4 Tagen habe ich Jugendfreizeit, da geht's nach Kroatien. Und ich vielleicht nicht dabei. Mal gucken, was der Arzt sagt, dachte ich mir. Aber er gab grünes Licht, gab mir einen Haufen an Schmerzmitteln mit, die ich aber nicht nahm. Und konnte dann doch mit. Aber interessant ist, welche Erfahrung ich gemacht habe. Nur der rechte Arm war lädiert und außer Gefecht. Aber ich hatte noch meine Beine, meinen linken Arm, meinen Kopf und so weiter. Aber ich war sowas von behindert, sag ich mal, eingeschränkt. Und dann dachte ich an den Bibelvers auch, boah, im Korintherbrief 12, dass wir alle Glieder an einem Leib sind. Und wenn eins nicht funktioniert, wenn eins ausfällt, leiden wir alle. Und so ist das beim Scheitern. Wenn einer Leid trägt, tragen wir alle Leid. Wir müssen ihm helfen, auch wenn es barbarisch wehtut. Wisst ihr, was dann ganz schnell kommt bei Menschen in unseren Reihen? Die Gemeindeleitung muss kommen. Der Pfarrer muss das tun. Der Pastor. Der ist dafür zuständig, weil er ist Vollprofi. Die Gemeindeleitung, von denen gehen wir mal aus, dass sie es können. Ich nehme da ganz gerne folgendes Beispiel. Stell dir mal vor, du hättest diesen schweren Unfall gehabt, den ich jetzt gerade eben beschrieben hatte. Du hast einen Unfall. Und nun kommen die Autofahrer und Motorradfahrer an dir vorbei, an dem Unfallort. Und da können sie sich sagen, ach, weißt du was? Mein Erste-Hilfe-Kurs ist 25 Jahre her. Ich werde nur alles falsch machen. Der Rettungswagen ist bestimmt schon bestellt. Der wird schon gleich kommen. Und so machen das alle. Wäre es an der Stelle eigentlich nicht so was von piep egal, ob der seine Ausbildung im Erste-Hilfe-Kurs vor 40 Jahren gemacht hat? Du sagst doch direkt, der Erste soll doch helfen. Anhalten. Nach dir schauen. Polizei, Krankenwagen rufen. Bei mir waren es direkt die ersten drei, die hinter mir waren, haben angehalten. Ein Motorradfahrer dabei. Und das Coole war, Gesichtschirurg. Nur den brauchte ich gerade nicht. Vielleicht jetzt. Wir alle sind herausgefordert zu helfen. Wir alle. Was soll gemacht werden? Bei der Frage sind wir noch. Ich habe einen Jugendlichen, der hat einen ganz mächtigen Fehler gemacht. Aber sowas von einem krassen Fehler. Er hatte Anfang des Jahres mit noch einem Freund ein Taxi an dem Abend gerufen in eine Straße. Und dann haben sie mit einem vorgehaltenen Messer das Geld erpresst. Und sind damit dann geflüchtet. Er kann sich selbst nicht erklären, warum er das gemacht hat. Gut, Drogen, kann man sagen, waren mit im Spiel. Das ist ja dann auch in dem Fall so gewesen. Dann kommt man auf solche Sachen. Er hat sich dann gestellt, weil sein Gewissen gebrannt hat. Und hat dann ein Gerichtsurteil erfahren. 2,5 Jahre Knast. Man ist in Berufung gegangen. Weil er hat noch nie was sich zu Schulden kommen lassen. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Er sagt, das Urteil ist richtig. Es ist ein richtiges Urteil. 2,5 Jahre für das, was ich getan habe. Was machen wir mit so jemandem? Der ist jetzt in meiner Jugendkreis. Ich meine, ist jetzt nicht jemand, der zum Kern gehört, aber ich zähle ihn dazu. Weil jetzt könnte man auch sagen, an meiner Stelle, warum sage ich sowas? Mit welchen Leuten habe ich zu tun? Da kann ich meine Tochter ja gar nicht hinschicken. Dieser Junge hat vor 3 Wochen bei mir im Jugendkreis das offenbart. Ich wusste ja davon, aber nicht alle. Und wisst ihr, was meine Jugendlichen gemacht haben? Genau das einzige Richtige. Sie haben alle die Köpfe gesenkt und wir haben alle für ihn gebetet. Was bleibt dir anders übrig? Und ich habe ihm noch zugesagt, dass das eine andere ich mit ihm noch regle, um noch sein Leben wieder in Schwung zu bringen. Hat so einer Platz in unserer Gemeinde? Würdest du ihn einladen, auf deine Kinder zu Hause aufzupassen, wenn du kleine Kinder hättest? Wo du nicht weißt, kannst das Portemonnaie, das Geld, musst es nicht verstauen irgendwo. Jemand anders von meinen Jugendlichen, vor kurzem ein Mitarbeiter, griff in meine Geldkassette, die ich in meinem Bistro habe, wo man die Cola und alles da rein tut, also das Geld, nahm das ganze Kleingeld mit. Mir ist es aufgefallen. Und da habe ich ihn angesprochen, weil er nur es sein konnte. Und dann sagte er, ja, ich habe das getan. Ich habe kein Geld gehabt und kam auf die irre Idee, das zu tun. Wir haben darüber gesprochen. Und dann bin ich hingegangen und habe das ganze Kleingeld, was noch da war, habe ich in eine Tüte getan und habe ihm das Geld, den Geldbeutel damit gegeben und gesagt, jetzt wechsel das ein. Weil er wollte eigentlich das Geld einwechseln in Scheine, weil so viel Kleingeld da ist, und hat es aber für sich genommen. Und ich habe ihm eine zweite Chance gegeben, jetzt zu beweisen, dass das Geld wiederbringt in Form von Scheinen. Wir brauchen eine Kultur einer zweiten Chance. Wer soll helfen? Wer soll helfen, die Person wieder einrenken, Mut zusprechen und eine Zukunftsperspektive aufweisen? Vers 2 heißt es, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Hier ist die Rede von Last tragen. Wir gemeinsam tragen eine Last. Eine Last, da steckt ein Bild dahinter eines Soldaten. Ein Soldat, der sein Gepäck, seine Waffe, seine Nahrungsmittel tragen muss auf einen langen Marsch. Und Marschgepäck kann ganz schön schwer sein. Gefechtsmarsch, also ein Gefechtsgepäck von heutigen Bundeswehrsoldaten, kann bis zu 25 Kilo schwer sein. So, und jetzt ist jemand gescheitert. Der kann seine Last nicht mehr tragen. Nun heißt es bei der Bundeswehr, beschlossenes Gesetz, ich trage das Gepäck des anderen zusätzlich zu meinem Gepäck. Ich schultere es. So lange, bis erst, dass er wieder in der Lage ist, selbst zu tragen. Das kann manchmal ganz schön lange sein. Das braucht viel Geduld. Da müssen wir uns auch abwechseln, was das anbetrifft. Ich habe Menschen im Krankenhaus besucht. Ich habe Menschen im Gefängnis besucht. Ich habe Menschen Geld geschenkt. Ich habe mit Menschen geweint und getröstet. Ich habe vieles in meiner Dienstzeit als Pastor, aber auch als Ehrenamtler getan. Wenn ich das aufzeige, eigentlich nur mal nicht jetzt, um mich als Held hinzustellen, sondern dich zu fragen, was hast du bisher für andere getan? Hast du den Blick für Menschen, die gescheitert sind oder drohen zu scheitern? Hast du den Blick für Menschen, die außer Atem sind, die Hilfe brauchen? Greifst du an deren Schulter, richtest sie auf und hilfst? Wäre gut, wenn man vorher eingreift als nachher. Bist du bereit, die Last eines anderen im vollen Umfang zu tragen? Vielleicht auch notwendig, andere Menschen heranzuholen. Komm, wir tun das zusammen, um diese Person zu helfen, dass sie wieder ihren Platz in unserer Gemeinde, in unserem Team einnehmen kann. Galater 6,2 sagt eigentlich übersetzt nichts anderes, wenn man es in unsere Sprache übersetzt heute. Du darfst mir deine Last zumuten. Ich will sie dir helfen zu tragen. Dann wird es für dich leichter sein. Vergesst nie die unglaubliche Geschichte, die ich mal in einem Seminar gehört habe über Depressionen. Und da erzählte der Vortragsredner folgende Geschichte. Ein Arbeitskollege ist an Depressionen erkrankt und ist vom Arzt krankgeschrieben worden und ist nun nur noch zu Hause. Depressive wollen sich nur einschließen. Sie wollen nichts mit der Außenwelt zu tun haben. Du kriegst sie für nichts zu gewinnen und bewegt. Aber ein Arbeitskollege von ihm hat das so leid getan. Und dann ging er in seiner Mittagspause zu ihm, schnappte ihn an die Hand und ging eine Stunde spazieren. Und dann gab er ihn wieder zu Hause ab. Am nächsten Tag kam wieder dieser Arbeitskollege, schnappte ihn an seine Hand und wieder gingen sie eine Stunde spazieren. Das machte dieser Arbeitskollege die ganze Woche über. Jeden Tag kam er und verbrachte die Mittagspause mit seinem Arbeitskollegen, mit einem Depressiven. Wenn ihr mit Depressiven zu tun habt, dann werdet ihr bald selber depressiv, das kann ich euch sagen. Das ist eine schlimme Krankheit, aber auch heilbar. Dieser Arbeitskollege kam diese Woche, drauf die Woche, der kam den ganzen Monat über, immer wenn er am Arbeiten war. Der kam das ganze Jahr. Jede Mittagspause hat er bei seinem Arbeitskollegen verbracht und ihn abgeschleppt, mit ihm eine Stunde zu gehen. Obwohl er das nicht wollte, der Depressive. 1,5 Jahre hat er das gemacht, Tag für Tag. Und dann wurde es mit ihm besser. Heute sagt der ehemalige Depressive, durch die regelmäßigen Spaziergänge mit meinem Arbeitskollegen bin ich heil geworden. Ich verdanke ihm alles. Wenn das einer tun kann, ein Arbeitskollege, wie viel mehr wir, die wir ein Team sind, in Christus zusammengeschweißt. Warum soll man helfen? Warum soll man helfen? Kann man eigentlich Scheitern etwas Positives abgewinnen? Was würdet ihr sagen? Ja, nein? Ja? Okay? Scheitern kann man was Positives abgewinnen. Es birgt nämlich die Chance, etwas Neues anzufangen. Schaut mal. Petrus ist an seine große Klappe gescheitert. Als Jesus davon erzählt hat, dass er sterben wird und man ihn abführen wird, dann hat er rausgehauen, in Johannes 13, 37 können wir es nachlesen, ich will mein Leben für dich lassen. Egal was kommt, die müssen erstmal an mir vorbei, um an dich dran zu kommen. Ja, und wir wissen, wie es weiterging. Dreimal hat er ihn verleugnet, dass ihn zu kennen, seinen Herrn Jesus. Man könnte sagen, der erste Papst war ein Lügner. Ja, so sieht das die katholische Kirche ja. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Wie Jesus die Sache beurteilt. Er ist zu ihm hingegangen und hat ihn wieder zurechtgerückt. Ja, liebst du mich? Ja, kennt ihr Johannes 21? Und dreimal antwortete, ja, du weißt das doch. Hüte meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Ja. Interessant ist, dass, obwohl er an dem Punkt so massiv gescheitert ist und wir vielleicht die meisten gesagt hätten, boah, mit so einem Typ Freundschaft gekündigt, will ich nichts mehr zu tun haben. Vertraut Jesus ihm die ganze Kirche an. Du bist der Grundstein der Erst der Gemeinde. Du wirst sie gründen. Und das hat er auch gemacht in Jerusalem. Mit seiner Predigt kamen 3000 Menschen zum Glauben. Weil Jesus nicht das Scheitern im Mittelpunkt hat, sondern das gigantische Potenzial, was er in ihn hineingelegt hat, in diesen unfertigen Petrus. Und weil er die Berufung mit ihm, mit Petrus, durchziehen will. Du wirst mein erster Mann. Vergesst nie meine erste Kinderstunde. Weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber es war Tobabot, desaströs. Die Kinder haben gemacht, was sie wollten. Sie warfen Taschentücher auf mich. Sie haben nicht auf mich gehört. Und wollten dann auf Toilette. Dann habe ich gesagt, okay, geht auf Toilette. Auf einmal war der halbe Saal leer. Ja, die haben gemacht, was sie wollten. Und dann gab es dann so einen Nebensaal, der war so groß wie hier. Und dann sind die hier rumgelaufen, haben Nachlaufen gemacht. Und ich war da hinter der Tür und habe nichts mitbekommen. Die Lieder kannte ich nicht. Ich kannte immer, waren halt nur bunte Bilder, Marienkäferlied, das weiß ich. Das war immer so ein Lied, was ich dann mit der Zeit mal gesungen habe mit denen. Total Desaster. Und dann kam derjenige zu mir und sagt, der mich da angefeuert hat, doch mal Kinderstunde zu machen, weil er meinte, ich könnte das. Und dann hat er gefragt, wie war's? Und dann habe ich gesagt, hätte ich eine Pappkanne in der Hand gehabt, nicht auf die Kinder geschossen, nur in der Luft. Dann hätte ich mal für Ruhe gesorgt. Nächstes Mal gibt es mir so ein Teil mit. Also nie mehr mache ich Kinderstunde. Nie mehr. Und dann sagt er, ach komm, versuch's doch noch einmal. Einmal ist keinmal und so weiter. Kennt ihr die Sprüche? Naja gut, ich wollte mich nicht lumpen lassen und habe dann nochmal das versucht. Er hat gesagt, er sitzt auch dabei. Dann saß er auch dabei. Ich weiß nicht, ob die Kinderstunde so gut geklappt hat, weil er dabei gesessen hat. Aber auf jeden Fall war es gut. Und dann habe ich Feuer gefangen für die Kinderarbeit und habe das mehrere Jahre gemacht und war dann halt der Kinderonkel in der Gemeinde. Und wer weiß, wenn ich damals mit dem Scheitern gelebt hätte, wäre ich vielleicht heute nicht an der Kanzel hier und würde zu euch sprechen. Wisst ihr, es gibt einen Wirtschaftspsychologe, Michael Frese heißt der, der bietet Fehlermanagementkurse an. Und er trichtert den Menschen, den Teilnehmern, zwei Dinge ein. Erstens sagt er, ihr dürft Fehler machen. Und zweitens, wie reagiert man auf Fehlern? Was lernen wir daraus? Also wenn wir Fehler machen, müssen wir es daraus lernen, um sie zu vermeiden. Er hat gemerkt, wenn wir den Menschen zusprechen, den Teilnehmern sagen, ihr dürft Fehler machen, dann nimmt das unheimlich viel Luft für Anspannung. Hey, wir dürfen Fehler machen. Und wenn wir Fehler machen, stecken wir die Köpfe zusammen und sagen uns, hey, wie können wir das vermeiden? Die Amis ticken so zum Beispiel. Wenn jemand Fehler macht in ihrer Firma, dann heißt das, hey, cool, jemand hat einen Fehler gemacht, wir können lernen. Und dann kommen sie zusammen und machen nicht den fertig, sondern sie schauen sich den Fehler an und lernen daraus für sich alle. Ganz andere Kultur. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Diese Fehlermanagement-Kurs finden wir ja schon in der Bibel. Habe ich ja schon geschaut mit euch. Durchgegangen. Galater 6. Das Programm ist schon 2000 Jahre alt. Und mit diesen Gedanken, das zusammenzufassen, will ich auch meine Predigt schließen. Du darfst Fehler machen. Du darfst scheitern. Denn keiner ist fehlerlos. Und wenn du scheiterst, darfst du mit der Hilfe der anderen rechnen. Und dann können wir alle von diesem Fehler lernen, für uns. Das Schöne ist, du kannst Kraft schöpfen durch die Hilfe der anderen. Und wenn ich Fehler mache, darf ich in die Arme der anderen fallen. Ist das nicht schön? Scheitern und Fehler machen, daneben treten, Elfmeter verschießen, ist doch egal. Wir sind nämlich alle nicht fehlerlos. Amen.